ARD. MDR Klassik, der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Bach-Episode hier im Bach-Kanal. Heute folgen wir dem Schüler Johann Sebastian Bach auf eine weite Reise von Ohrdruf nach Lüneburg. Das ist der Beginn der Chacona in D von Johann Pachelbel, ein Stück, das im sogenannten Andreas Bach-Buch eingetragen ist, also eine Handschrift, die von Bachs älterem Bruder Johann Christoph in Ohrdruf angelegt worden ist. Und damit sind wir zurück in Ohrdruf, dieser kleinen thüringischen Stadt, in der Johann Sebastian Bach 5 Jahre verbracht hat, nämlich von seinem 10. bis zu seinem 15. Lebensjahr. Und dass ich hier Pachelbel an den Anfang gestellt hat, das hat natürlich seinen Grund, Michael. Pachelbel, das war sowas wie der Hausgott dort in diesem Hause von Johann Christoph Bach.
Lieber Bernhard, ich glaube, das trifft den Nagel auf den Kopf. Pachelbel war der Lehrer von Johann Christoph Bach, aber es gibt genügend Anzeichen, die einem klar machen, die Beziehung zwischen Lehrer und Schüler war nicht mit dem Ende der Schülerschaft irgendwie abgebrochen. Johann Christoph Bach ist 1690 Organist in Ohrdruf geworden. Pachelbel macht in der Zeit mehrere Lebensstationen durch oder berufliche Stationen vielmehr. Er ist ja erst in Erfurt, dann ist er kurze Zeit in Stuttgart Hoforganist, geht dann aber nach Gotha. Und da geht er Ende 1694 weg und wird dann Stadtorganist in Nürnberg und das ist dann seine Lebensstelle. Und als er aber weggeht, hat er offensichtlich dem Gothaer Rat gesagt, es gibt da 20 Kilometer südlich in Ohrdruf meinen Schüler Johann Christoph Bach, der ist ganz toll, werft mal ein Auge auf den. Und Johann Christoph Bach hat sich dann pro forma beworben und sie wollten ihn auch unbedingt haben. Er hat aber angefangen zu pokern. Er hat gesagt, also die Besoldung hier, die reicht mir nicht. Und da haben sie so ein bisschen hin und her überlegt. Parallel hat er in Ohrdruf gesagt, hey, die wollen mich in Gotha haben. Also
alter Trick.
Alter Trick, damals schon, also alter Hase im Showgeschäft, Johann Christoph Bach. Und das Ende vom Lied war, dass die Ohrdrufer ihm tatsächlich ein bisschen was draufgelegt haben und die Gothaer gesagt haben, nee, können wir nicht mitgehen. Und die haben dann eben letztlich einen anderen genommen. Zugleich gibt es einen Hinweis, dass Pachelbel 1694 im Oktober, berichtet der Eisenacher Kantor, leider etwas kursorisch, aber es heißt, Pachelbel habe mit Ambrosius Bach, also Johann Sebastian Bachs Vater, im Herbst 1694 auf einer Hochzeit in Ohrdruf musiziert. Und jetzt brat mir einer einen Storch, wenn das nicht die Hochzeit von Johann Christoph Bach gewesen ist. Er hat nämlich wirklich im Oktober 1694 in Ohrdruf geheiratet. Also wenn man da eins und eins zusammenzählt, würde das natürlich wunderbar passen. Da wären wir, glaube ich, alle gern dabei gewesen.
Ja, kann ich wohl sagen, denn auch der junge Johann Sebastian mit 9 Jahren wird war ja im Schlepptau gewesen sein.
Ja, und das ist auch genau diese Zeit, wo der Ambrosius Witwer ist. Ja, im Mai war ja die Mutter Johann Sebastian Bachs gestorben. Er heiratet ja dann kurz darauf wieder, aber eben genau in der Zwischenzeit und auch letztlich wenige Monate vor Ambrosius Bachs eigenen Tod. Aufgewartet auf einer Hochzeit in Ohrdruf gemeinsam mit Pachelbel und ich wette jetzt einfach mal, das war die Hochzeit des eigenen Schülers Johann Christoph Bach, also mit anderen Worten, Pachelbel, um zu deiner Eingangsfrage zurückzukehren, Hausgott und sicherlich auch gern gesehener Gast im Hause Johann Christoph Bach.
Also dann war diese Hochzeit wahrscheinlich 1694 eine Möglichkeit, dass der junge Johann Sebastian Bach Johann Pachelbel mal persönlich getroffen haben könnte. Mhm. Liest man in keiner Biografie wahrscheinlich, aber wir sind ja auch zuständig, hier neue Sachen zu bringen. Könnte es denn noch außerhalb dieser Hochzeit Möglichkeiten gegeben haben, dass Pachelbel und Bach zwei solche Schwergewichte auch der Tastenmusik in Deutschland sich mal persönlich getroffen haben. Ich meine, der Altersunterschied ist groß, das ist völlig klar. Und ab 95 ist Pachelbel nicht mehr in der Region.
Genau, dann ist er einfach mal 150 oder 200 Kilometer südlich. Nürnberg, das ist wirklich weiter weg. Mhm. Wir haben Hinweise, dass zumindest Bach mit dem Sohn von Pachelbel mindestens korrespondiert hat. Und es fehlt uns an sich der direkte Beleg einer Begegnung mit Johann Pachelbel, aber wir müssen ja letztlich davon ausgehen, ganz ehrlich. Wir kennen meistens nur irgendwelche hauptbiografischen Daten, Geburt, Tod, vielleicht irgendwelche Hochzeiten oder auch mal Patenschaften oder sowas, die jetzt zwischen Johann Pachelbel und Johann Sebastian Bach nicht belegt sind. Aber es ist ja so viel mehr passiert und der Pachelbel wird sicherlich auch in seiner Nürnberger Zeit immer mal noch in Richtung Thüringen gereist sein, weil er da nun mal Wurzeln geschlagen hatte, doch eine lange Zeit seines Lebens. Und insofern kann ich mir gut vorstellen, dass es irgendwann mal eine Begegnung gab. Wir haben zumindest den Beleg, und das ist erstmal entscheidend, dass Johann Sebastian Bach tatsächlich mit der Musik von Johann Pachelbel aufgewachsen ist, sie rezipiert hat und sie ihn beeinflusst hat. Und das ist ja, glaube ich, erstmal die wichtigste Erkenntnis.
Das war eine Toccata noch einmal von Johann Pachelbel und auch dieses Stück hat zumindest im Umkreis von Johann Christoph Bach in Ohrdruf eine gewisse Bekanntheit besessen. Also Johann Sebastian Bach lebte 5 Jahre lang, eine lange Zeit und auch eine prägende Zeit, muss man sagen, in diesem Alter natürlich, im Hause seines Bruders Johann Christoph in Ohrdruf. Wie war denn dessen ökonomische Situation so als junger Familienvater und Organist?
Ja, die war so schlecht nicht. Ich glaube, er selbst hat das anders gesehen. Es sind tatsächlich relativ viele so Gesuche um Gehaltserhöhungen überliefert. Und eben der gerade erwähnte Jobpoker, der gehört eben auch in diesen Reigen. Dennoch muss man sagen, also das Grundgehalt für einen Organisten, wir reden, glaube ich, von 45 Gulden da, plus diverse Naturalien, das ist jetzt so schlecht nicht für eine thüringische Kleinstadt. Zumal man sich ja klar machen muss, so ein Organist hat immer wahnsinnig viele variable Einkünfte noch. Der verdient an den Kasualien mit. Wie sehr man jetzt in Ohrdruf die Chance hatte, über Privatunterricht noch sich ein großes Zubrot zu verdienen, weiß ich nicht. Wie viele Privatschüler er außerdem noch hatte, also jetzt wirklich Schüler, die er in Richtung Organist entwickelt, das ist unklar, aber an sich ist das Gehalt so schlecht nicht. Im Jahr 1700 verbessert sich das Ganze. Das ist dann schon wenige Monate, nachdem sein kleiner Bruder den Haushalt verlassen hat. Kommen wir ja später noch dazu. Da bekommt er dann einen zweiten Job. Da wird die Stelle des Quintus am Lyzeum frei, also des 5. Lehrers, die übernimmt er. Und das gibt dann doch nochmal einen deutlichen Aufschlag. Und ich meine, er ist bis zum Ende seines Lebens, also bis Anfang der 1720er Jahre in Ohrdruf geblieben. Ich denke, dass er am Ende ein gutes Auskommen hatte und war dort sicherlich in dieser Kleinstadtgesellschaft gut angesiedelt.
Dann ist es ja manchmal gut, wenn man so der King of Organ Music in einer Kleinstadt ist, als wenn man sich der großen Konkurrenz in Hamburg oder so weiter stellen muss. Also er war schon am richtigen Ort, dieser Johann Christoph Bach. Und nun haben wir über ihn ausführlich auch schon in den letzten Folgen gesprochen und auch Pachelbel als so einen indirekten Lehrer von Johann Sebastian Bach gewürdigt. Wen gibt's denn noch? Wer kommt denn in Ohrdorf noch in Frage als einer, der Johann Sebastian Bach da in der Schule geprägt haben könnte?
Ja, das ist nicht so leicht zu sagen. Wir haben natürlich Namen, aber wir haben kaum Charakteristiken für diese Namen. Also wir wissen, dass bis zum Jahr 1698 der Kantor von Ohrdruf, also der Kantor des Lyzeums und damit eben auch der wahrscheinlich Leiter der Kirchenmusik, ein gewisser Herr Arnold war. Da habe ich Prozessakten gesehen, wo ihm mal nachgesagt wurde, dass er irgendwie gerne mal etwas härter züchtigt, die Knaben, wenn ihm was nicht passt. Also der scheint ein bisschen schwierig gewesen zu sein, verhaltensauffällig. 1698 kommt dann ein ganz, ganz junger Mensch als dessen Nachfolger, ein gewisser Elias Herda. Und das ist eine interessante Gestalt, weil der war zuvor an der Uni Jena gewesen, aber seinen letzten schulischen Schliff, bevor er die Universität bezogen hatte, hatte er erhalten wo? An der Michaelisschule in Lüneburg. Ja, also der hatte die Lüneburg-Erfahrung gemacht und das wird ja dann für Johann Sebastian Bach relevant und kann mir gut vorstellen, dass dieser Elias Herda, der seinerseits offenbar mindestens eine sehr gute Sopranstimme, also Knabenstimme gehabt haben muss, vielleicht derjenige war, der Bach diesen Tipp gegeben hat, orientier dich da mal in Richtung Lüneburg, in Richtung Michaelisschule. Das passiert ja dann im Jahr 1700. Also es würde mich wundern, wenn er da nicht in irgendeiner Form seine Hände mit dem Spiel hatte, dieser Elias Herda. Viel mehr können wir zu dem nicht sagen. Es gibt jetzt keine Kompositionen oder großartig aussagekräftige Dokumente. Aber das ist so ein bisschen der Dunstkreis. Auf der anderen Seite dürfen wir natürlich nicht vergessen, Ohrdruf liegt ja irgendwo so im, ich würde jetzt mal sagen, Dreiländereck zwischen Eisenach, Gotha und Erfurt. Das ist alles jeweils nur so 20, 30 Kilometer weg. Und ich denke auch, dass der Johann Christoph Bach einfach mal gut vernetzt gewesen sein wird und sicherlich hier und da Einladung hatte zu irgendwelchen Feierlichkeiten in diesen Städten auch mitzumusizieren. Und da hatte dann bestimmt auch Johann Sebastian Bach die Chance, mal mitzureisen mit dem großen Bruder und die dortigen Protagonisten des Musiklebens kennenzulernen.
Es gab ja auch die Familienfeste in jedem Falle, auch wenn beide Eltern schon gestorben waren von Johann Sebastian Bach. Und vielleicht sollten wir es immer mal wieder erwähnen. Für uns ist das so selbstverständlich, glaube ich, dass Bach wirklich jeden Tag Musik gemacht hat in der Schule. Also das darf er ja nicht vergessen. Also er hat sicher auch gesungen in so etwas wie einem Schulchor. Ja. Ja. Und er hat Musikunterricht gehabt und natürlich zu Hause wahrscheinlich, das wissen wir ja, weiter Musik gemacht am Tasteninstrument.
Also das wird den kompletten Tagesablauf geprägt haben. Natürlich zu Hause, natürlich auch am Wochenende. Aber ich kann das nicht oft genug betonen, auch angesichts aktueller bildungspolitischer Debatten.
Darauf wollte ich auch hinaus.
4 Wochenstunden Musik in jeder Schule in Mitteldeutschland ab der Reformation, also nach der Reformation gab es ja diese erste kursächsische Schulordnung von Melanchthon, maßgeblich erarbeitet und die hatte das so vorgesehen, das war ein großer Wunsch von Luther, der einfach die Musik in der Schule verankert wissen wollte, um dort Gotteslob einzustudieren, was dann sonntags in der Kirche der Gemeinde dargeboten wird. Das war praktisch die Mindestausstattung. Da kam immer noch auch in den Schulen hinzu spezieller Musikunterricht für die Protagonisten dann der Kirchenmusik. Also diese 4 Stunden sind wirklich erstmal allgemeiner Musikunterricht. Da singt man Tonleitern, also sorgt für eine gute gesangstechnische Ausstattung. Und insofern gilt eben dieses Sprichwort, was schon Ende des 16. Jahrhunderts ausgeprägt war, Thuringia cantat, also das singende Land Thüringen, ganz bestimmt auch für Ohrdruf.
So, liebe Bildungspolitiker, jetzt haben wir das nochmal klar gemacht, dass das heutzutage viel zu wenig Musikunterricht ist. Und es gibt durchaus Motive, dass man auch auf diese Melanchthon-Schulordnung immer mal blicken sollte, heute im Nachhinein. Jetzt aber könnte man denken, Bach ist jetzt 15 Jahre alt, wir sprechen über das Jahr 1700, er hat gar nicht mehr lang bis zum Schulabschluss, er könnte schön in Ohrdruf bleiben. Aber im Jahre 1700 kommt jetzt alles ganz anders, es kommt Lüneburg ins Spiel. Was ist da genau vorgefallen und was war der Grund dafür?
Also was genau vorgefallen ist, sagen uns die Dokumente nicht. Es gibt aber einen Hinweis und an dem arbeitet sich die Bachforschung ab. Wir haben ja für das Lyzeum von Ohrdruf so eine Schulmatrikel, die für jedes Jahr schön aufzeichnet, wer da in den einzelnen Klassen war. Und da taucht er eben ab 1695, 96 Johann Sebastian Bach auf. Man merkt, er gehört immer zu den Klassenbesten. Die Namen werden aufgelistet in der Reihenfolge ihrer Leistungsstärke. Und in dem Schuljahr 1698, 99 taucht Johann Sebastian Bach an Platz 2 der Sekunda auf, also der zweithöchsten Klasse, also ist der zweitstärkste Schüler. Und das Jahr drauf wird er wieder erwähnt. Und da ist dann aber der Hinweis dahinter, ob defectum hospitiorum lunaburgum concesset. Mhm. Heißt, je nachdem, wie man es übersetzt, aus Mangel an Verpflegung, an Freitischen, geht er nach Lüneburg. Und darüber wird schon sehr, sehr lange diskutiert, wie das jetzt zu verstehen ist. Also diese Freitische, das ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiges Element, was die Versorgung von jungen Leuten, namentlich aus nicht ganz so wohlhabenden Familien, betrifft. Es war damals durchaus üblich, dass man einfach an bestimmten Tagen wusste, man geht jetzt zu der und der Familie und sitzt am Tisch mit und darf damit essen. Also wohlhabende Familien haben das gerne gemacht, um einfach diejenigen, die weniger hatten, durchzubringen. Ob das jetzt so ausschlaggebend wirklich war bei Johann Sebastian Bach, dass er gar nicht zu Hause irgendwie mitgegessen hat und deswegen zwingend auf solche Freitische angewiesen war, ein bisschen unklar. Natürlich müssen wir zugleich konstatieren, in dem Haushalt von Johann Christoph Bach, also dem älteren Bruder, wurde es immer enger. Der hatte 1695 sein erstes Kind gekriegt, einen Sohn, 1697 ein zweites Kind. Ende November 1700 kommt dann das dritte Kind zur Welt. Aber das heißt also, in diesen 5 Jahren sind es 2 eigene Kinder plus eben die beiden jüngeren Brüder, Johann Sebastian und Johann Jakob Bach, die in diesem Haushalt mitleben. Also vielleicht könnte auch das eine Rolle gespielt haben. Ich glaube aber, und das ist was, das steht noch in keiner Bach-Biografie, wenn man sich diese Schulmatrikel genau anschaut, sind solche Hinweise ob defectum hospitiorum, also aus Mangel an Freitischen, nicht nur bei Johann Sebastian Bach vermerkt, sondern so zwischen 1698 und 1712 gehen da relativ viele von der Schule ab und es wird auf defectum hospitiorum verwiesen. Und ich bin dem mal nachgegangen und bin da einer ganz interessanten Sache auf die Spur gekommen. Wir hatten es, glaube ich, schon mal erwähnt. Ohrdruf ist ja der Verwaltungssitz der sogenannten Grafschaft Gleichen. Und die war seit der Mitte des 17. Jahrhunderts fernverwaltet durch die Fürsten von Hohenlohe, die in Süddeutschland saßen, weil schlichtweg die Grafen von Gleichen ausgestorben waren. Und die Grafen von Gleichen hatten diese Schule gegründet und hatten sie auch versehen mit einem hohen Stiftungskapital, wo sie verfügt hatten, dass ein Teil der Erträge aus diesem Stiftungskapital Jahr für Jahr an die 12 Klassenbesten der Prima und die 8 Klassenbesten der Sekunda ausgegeben werden. Und das waren stattliche Beträge, die wirklich dafür sorgen konnten, die Verpflegung eines Knaben für ein ganzes Jahr zu finanzieren. Und jetzt ist aber Folgendes passiert. Die Fürsten von Hohenlohe, die haben diese Grafschaft Gleichen ausgenutzt, wo es nur ging. Wir haben viele Belege, dass die in den 1690er Jahren und auch noch im ersten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts oft Einquartierungen zugelassen haben von irgendwelchen durchreisenden Regimentern, um damit Geld zu verdienen. Und sie haben irgendwann diese Erträge aus dem Stiftungskapital nicht mehr weitergegeben an die Schüler. Und ich bin auf ein Dokument gestoßen, total interessant, Februar 1699, ein offizieller Brief der leistungsstärksten Schüler des Lyzeums an die Fürsten von Hohenlohe, wo sie eben auf den Punkt bringen, dass diese Prämien für die besten Schüler eben nicht mehr ausgeteilt werden und sie deswegen, weil auch Ohrdruf arm ist und ein Mangel an Freitischen herrscht, in einer ganz schwierigen Situation sind und sie setzen jetzt, und das finde ich echt krass, den Fürsten von Hohenlohe die Pistole auf die Brust und sagen, wenn das jetzt nicht demnächst wieder in Gang kommt, dieses Austeilen der Prämien, verlassen wir die Schule und die Grafschaft. Mhm. Und das ist unterschrieben von 20 Schülern aus Prima und Sekunda. Und wenn man sich das anschaut und dieses Verhältnis setzt mit der Schulmatrikel, sieht man, es sind genau diejenigen, die die Prämien bekommen hätten. Da taucht auch ein gewisser Georg Erdmann auf, Bachs Jugendfreund, der dann mit ihm nach Lüneburg geht. Wer aber nicht unterschrieben hat, ist Johann Sebastian Bach, obwohl dem die Prämie auch zugestanden hätte. Und das finde ich total krass. Also erstens glaube ich, dass das vielleicht wirklich der Hintergrund ist, ob defectum hospitiorum aus Mangel an Freitischen ist sozusagen die offizielle Erklärung, weil vielleicht der Schulrektor, der ja diese Matrikel nicht führt, jetzt nicht die Fürsten anklagen will, von denen kriegt er ja irgendwie Geld, ja, sein eigenes Gehalt.
Also machen das die Schüler?
Also machen das die Schüler. Und vielleicht hat ja der Johann Sebastian Bach deswegen nicht mit unterschrieben, weil sein großer Bruder ja nun selbst Angestellter der Stadt war. Der schickt sich auch gerade an, jetzt noch zugleich Schullehrer zu werden. Also vielleicht hat der es ihm verboten. Oder aber, das wäre noch eine zweite Erklärung, er ist wirklich ausgeschert, Johann Sebastian Bach, und wusste vielleicht schon, dass er demnächst ohnehin Ortrup verlässt. Dann müsste man ihm allerdings nachsagen, dann wäre er so eine Art Spielverderber gewesen, weil dadurch eigentlich das Schreiben ein Stückchen weniger Wert hatte. Aber ich glaube trotzdem, das spielte eine große Rolle. Die Stimmung, das merkt man, war offenbar ganz, ganz aufgeheizt da in Ortrup. Also wahrscheinlich die Besten der Schule sind in den Jahren um 1700 von dort weggegangen. Und ich bin mir sicher, Bach gehört da auch dazu. Und Ob defectum hospitiorum ist eine Anspielung auf diese krassen Umstände.
Vielen Dank. Das ist ja jetzt mal wieder auch was ganz Neues, was da gemacht wird. Ich wusste ja, von dem Dokument noch gar nicht.
Nein, ich habe irgendwann mal, glaube ich, in 2008 oder 2009 auf einer Tagung darüber gesprochen, wollte aber immer noch ein bisschen mehr sammeln, um das mal irgendwie ausführlicher zu publizieren. Und ich trage mich eigentlich seit Jahren mit dem Gedanken, mal ein kleines Büchlein so generell über den jungen Bach zu machen. Und da ist das so in der Materialsammlung und da werde ich das dann in ganzer Breite hoffentlich mal darstellen.
Da freuen wir uns jetzt schon drauf. Vielleicht eine abschließende Frage noch. Warum dann fiel die Wahl bei Bach auf Lüneburg als neue Schule, wenn er sozusagen halb gezwungen war, Ortrup zu verlassen?
Naja, der Kantor Elias Herder, der selber eben in Lüneburg auf der Michaelisschule als Mettenschüler gewesen war, der könnte da schon irgendwie der entscheidende Mittelsmann gewesen sein. Und das ist eben ganz wichtig zu wissen. Also diese Michaelisschule, die eine sehr wohlhabende Schule war, verbunden mit einer Ritterakademie, wo wirklich die Kinder des wohlhabenden norddeutschen Adels hingingen. Ja, und daneben eben diese Michaelisschule, und die gab immer ganz wenige Plätze heraus an sogenannte Mettenschüler. Und um Mettenschüler zu werden, war ausschlaggebend, so heißt es eben in diesen Schulgesetzen, dass man eine besonders schöne Sopranstimme hat und armer Leute Kinder ist. Und wenn man sich ein bisschen anschaut in diesen Archivalien der Michaelisschule, wer immer diesen Status bekommen hat, dann sind das tatsächlich immer Kinder, arme Eltern, auch mal Waisenkinder. Das traf für Johann Sebastian Bach zu. Gewiss haben sie gut gesungen. Und es hat da offenbar eine gewisse Tradition, da junge Thüringer da hochzuholen. Eben weil, jetzt sind wir wieder bei Thuringia Cantat, man wusste einfach, die kriegen schon in jungen Jahren eine grandiose Grundausbildung musikalisch mit, weil einfach mal hier in Mitteldeutschland ein exzellentes Ausbildungssystem bedingt durch die Folgen der Reformation herrschte.
Das ist ein guter Grund. Da werden Sie sich auch gefreut haben in Lüneburg, dass Sie ein paar Schüler bekommen haben, die ordentlich singen können, die musikalisch gut gebildet waren. Und damit ist also im Jahre 1700 dieses fünfjährige Ortrup-Intermezzo von Johann Sebastian Bach beendet, diese Ortrupfer Zeit. Und wir wollen noch ein Musikstück jetzt mal von Johann Sebastian Bach hier präsentieren, was zumindest in Verbindung gebracht werden kann. Ich drücke es ganz vorsichtig aus mit diesem Wechsel zwischen Ortrup und Lüneburg. Das ist nämlich seine Cembalo-Komposition Capriccio sopra il lontananza del fratro dilettissimo, ein recht sperriger Name. Was ist das für ein Stück?
Also zu Deutsch heißt es ja mehr oder weniger ein Capriccio, also wenn man so will, eine Art Suite, eine Ansammlung von Sätzen über die Abreise eines geliebten Bruders. Wobei ein bisschen unklar ist, Fratro, Fratello, meint das jetzt tatsächlich einen biologischen Bruder oder einen Bruder im Geist, einen guten Freund. Ja. Und du hast ein bisschen gestockt, als du jetzt den Titel gelesen hast.
Ja, der ist auch zum Stocken.
Du bist tatsächlich hier der perfekt italienisch Sprechende. Was fällt dir dabei auf?
Ja, es ist schon ein bisschen küchenitalienisch. Ne? Also Il Lontananza müsste eigentlich La Lontananza, glaube ich, heißen. Und de il fratro, also das würde man in jedem Fall zusammenfassen, de il als del und fratello ist eigentlich der richtige Name. Ja. Also es klingt so ein bisschen wie, als hätte einer so drei Vokabeln gehört und die füge ich jetzt mal zusammen.
Und das ist durchaus typisch, also für den jungen Johann Sebastian Bach, dass er gerne mal etwas aufwendigere Werktitel erschaffen hat in Italienisch oder in Latein und dass die oft gegen den Baum gehen. Also bei diesem Stück ist es so, die wichtigste frühe Quelle ist eine Abschrift in der sogenannten Möllerschen Handschrift. Das ist eines dieser Klavierbücher von Bachs ältesten Bruder, von dem Johann Christoph Bach. Dort eingetragen irgendwann 1708, 1709, 1710. Das gibt uns nur den Hinweis, dass spätestens da das Stück existierte. Ob das schon sehr viel früher entstanden ist und es vielleicht wirklich was mit der Abreise des geliebten Bruders Johann Sebastian Bach selbst dann nach Lüneburg zu tun hat oder es einen anderen Anlass gab, das wissen wir alles nicht. Aber Fakt ist, also diese Einzelsätze, die haben alle nochmal sehr genaue und jetzt inzwischen dann also zum Glück, würde ich mal sagen, deutsche Überschriften, weil es Programmmusik ist. Und so würde ich mal sagen, ein bisschen auch in der Tradition von den berühmten biblischen Historien von Kuhnau steht, die sind 1700 erschienen. Also der erste Satz, da steht drüber, ist eine Schmeichelung der Freunde, um denselben, also den Bruder, von seiner Reise abzuhalten. Satz 2 ist eine Vorstellung unterschiedlicher Kasuum, die ihm in der Fremde könnten vorfallen. Also offensichtlich reist der weit weg, dieser geliebte Bruder. Dritter Satz ist ein allgemeines Lamento der Freunde. Also da sind sie alle nochmal traurig. Ja, übrigens, das ist so eine Art Passacaglia. Dann, all hier kommen die Freunde, weil sie doch sehen, dass es anders nicht sein kann und nehmen Abschied. Dann eine Aria, die Postillone.
Da haben wir wieder die italienische Titel, ist köstlich.
Ganz toll. Ja. Postillone meint das Posthörnchen. Mhm. Also die Postkutsche, die hatte damals so ein kleines Hörnchen. Mhm. Das ist ein musikalisches Signal, wo schnell Töne im Oktavabstand gespielt werden. Und das wird hier aufgegriffen. Und danach, und das ist dann schon der abschließende Satz, Fuga all'imitazione della cornetta di Postiglione. Also eine Fuga über dieses Signal des Posthörnchens. Und so endet das Stück. Und jetzt ist tatsächlich die Frage, wo gehört's hin? Es ist, finde ich, ein in sich überhaupt nicht wie eine Schülerarbeit klingendes Stück. Das wirkt schon sehr reif und gerade die Fuge ist wirklich toll gemacht. Und ich finde, also wenn es wirklich ein biologischer Bruder gewesen sein soll, wäre eigentlich der perfekte Moment, wenn wir auch nach einem Bruder suchen, der wirklich in die Ferne gereist ist, also weit weg. Irgendwann zwischen 1703 und 1707 ist Bachs mittlerer Bruder, der Johann Jakob Bach, aus Ohrdruf oder aus Mitteldeutschland in die schwedische Armee eingetreten. Ja, wir haben ja, glaube ich, im letzten Podcast seine Biografie kurz erwähnt. Vielleicht hat Johann Sebastian Bach ihm das mit auf den Weg gegeben. Oder aber es ist tatsächlich ein Bruder im Geist, ein guter Freund, vielleicht der Georg Erdmann, der jetzt mit ihm nach Lüneburg gehen wird und später werden die sich ja auch irgendwann mal verabschiedet haben. Also das ist eine große Frage, wer dieser Bruder ist. Es ist aber kein Fragezeichen dahinter, dass dies zumindest ein Werk des jungen Johann Sebastian Bach ist, was er irgendwann, ich würde jetzt mal sagen, zwischen seinem 15. und 21. Lebensjahr zu Papier gebracht hat. Herrlichste Programmmusik in der Manier von Kuhnaus biblischen Historien.
MDR Klassik, der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck. Jetzt als Podcast bei mdrklassik.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.